Es ist Dienstag, der 12. Mai und ich begrüße Sie bei Kontrafunk aktuell. Am Mikrofon ist für Sie Marcel Joppa. Schönen guten Tag. In der aktuellen Zeit, da zeigt sich mal wieder, dass Politiker immer noch die besten Zauberkünstler sind. Vordergründig werden wir abgelenkt durch Krieg und Krisen, während die andere Hand insgeheim immer tiefer in unsere Taschen greift. Dabei werden die Ablenkungen immer größer, um politische Ziele durchzusetzen. Nehmen wir etwa die derzeitige Aufregung um das Hunter-Virus auf einem Kreuzfahrtschiff. Das kommt der Weltgesundheitsorganisation mehr als gelegen, ebenso vielen Regierungen. Was sich da im Hintergrund gerade abspielt, das bespreche ich gleich mit dem Ökonomen Professor Stefan Homburg. Auch der Ukraine-Krieg kommt der Politik nicht ungelegen. Immerhin werden Milliardengelder für Rüstung mit einer Gefahr aus Russland begründet. Da überrascht es nicht, dass ein neuer Vorschlag aus Moskau in Berlin auf Ablehnung trifft, nämlich Altkanzler Gerhard Schröder als Vermittler einzusetzen, was er tatsächlich bewirken könnte und wie die Chancen auf eine friedliche Lösung des Ukraine-Kriegs stehen, sagt uns heute der Osteuropa-Historiker Alexander Rahr. Derweil wird der Steuerzahler immer weiter ausgepresst und nun kommt auch noch die EU-Kommission in Brüssel mit einer neuen Studie daher. Die hat sie selbst in Auftrag gegeben und sie besagt, es müssen noch mehr Menschen zur Kasse gebeten werden, denn das sei ja nur gerecht. Was da auf uns zukommt, das erklärt der Autor und Journalist Thomas Kolbe. In einem Kommentar von Martina Binnig bleiben wir dann in der Europäischen Union und betrachten den Bau eines digitalen EU-Gefängnisses. Soweit unsere Themen heute hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Todesfälle, Ansteckung, Epidemie. Das Hunter-Virus ist allgegenwärtig, allerdings nur medial. Nach dem Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff gibt es bereits Forderungen nach politischen Maßnahmen und irgendwie erinnert uns all das natürlich an die dunklen Corona-Zeiten. Wie der Hype um Hunter zu beurteilen ist und welche Ungereimtheiten es schon jetzt gibt, darüber spreche ich mit dem Ökonomen Professor Stefan Homburg. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Joppa.
Herr Homburg, Sie verfolgen das Geschehen rund um das Hunter-Virus akribisch. Von 3 Todesopfern und 8 Infektionen ist da aktuell die Rede. Haben wir es mit der gefährlichen Virusvariante zu tun, von der wir aktuell immer wieder lesen?
Naja, es läuft eigentlich sehr ähnlich wie damals. Bei den Toten wird nicht gesagt, woran sie gestorben sind. Es wird auch selten gesagt, dass es sehr betagte Leute waren. Also einer der 3 war 78, die anderen so um die 70. Und es wird den Leuten nie gesagt, dass auf Kreuzfahrten eben Menschen sterben und die meisten oder fast alle Kreuzfahrtschiffe dafür sogar eigene Räumlichkeiten haben.
Laut Medienberichten, da wurde das Virus auf dem Kreuzfahrtschiff jetzt entschlüsselt. Es soll sich um eine Variante handeln, die erstmals in Südamerika auftauchte. Und sie soll auch in der Lage sein, bei engem Kontakt von Mensch zu Mensch zu springen. Trotzdem kein Grund zur Sorge, sagen Sie.
Naja, sagen wir mal so, wenn Sie sich mal die Literatur angucken, dann gibt es so einen Artikel aus dem Jahr 2020, der sagt, das Andes-Virus könne von Mensch zu Mensch übertragen worden. Das habe man in Argentinien gefunden. Wenn Sie dann in die Autorenliste schauen, dann sehen Sie, der Hauptautor ist ein Militär aus Fort Detrick. Ich weiß nicht, ob Ihnen das noch was sagt. Fort Detrick ist so im Grunde das amerikanische Wuhan. Und während die Amerikaner damals sagten, das Coronavirus käme aus Wuhan, war in der chinesischen Presse überall zu stehen, es käme aus Fort Detrick. Also dieser Artikel, der sagt, es sei von Mensch zu Mensch übertragbar. Wenn wir dann aber mal einen jüngeren Artikel nehmen aus dem Journal of Infectious Diseases, dann sagt er, Hantaviren seien nicht von Mensch zu Mensch übertragbar. Jedenfalls gibt es dafür keine Evidenz. Das ist ja schwer zu messen. Also die Autoren argumentieren sinngemäß, dass wenn mehrere Menschen an Hantavirus-Erkrankung leiden, also so ähnlich wie Grippe, dass sie dann gleichzeitig exponiert waren. Also gleichzeitig irgendwie mit Mäusekot oder was auch immer in Verbindung gekommen sind, aber sich nicht gegenseitig angesteckt haben. Aber politisch wird natürlich jetzt genutzt, das Hantavirus, das kann von Mensch zu Mensch übertragen werden. Und dann, Herr Jopper, macht man dasselbe Doppelsprech und Doppeldenk à la Orwell wie damals. Man sagt eines Teils, ja, es ist aber ungefährlich, es wird keine Pandemie kommen und so weiter. Und dann treffen sich aber auf Teneriffa die spanische Gesundheitsministerin und der WHO-Chef Tedros und sagen, das sei eine riesige Operation jetzt gewesen, diese Rettung, in die 23 Länder eingebunden seien. Und am Ende, das wird auch eigentlich viel zu wenig betrachtet, wird all diesen Menschen da Gewalt angetan. Ne? Also auch wenn die kein Symptom haben, auch wenn die keinen positiven Test haben, als reine Kontaktpersonen kommen die jetzt wochenlang in Isolation oder in Quarantäne.
Bleiben wir bei der Weltgesundheitsorganisation. Die hatte sich recht frühzeitig eingeschaltet. Und dort heißt es ja auch, die Quarantäne vor Ort, die sei erfolgreich gewesen. Sind die teilweise militärischen Aktionen der spanischen Regierung da vor Ort auch schon ein Beispiel für ja, ein neues Durchgreifen, Stichwort WHO-Pandemievertrag?
Ja, es geht da um ein Geflecht verschiedener Interessen. Also wichtig ist zunächst, in Spanien wird in 2 Wochen gewählt. Und es heißt ja, dass die bisherige Regierung da wenig Chancen hätte. In einem neuen Krieg gegen ein Virus, wie Macron das damals nannte, da rücken natürlich die Leute immer hinter der Regierung zusammen. Zweiter Punkt, Tedros hatte ja diesen Pandemiepakt der WHO verabschieden wollen. Und das ist ganz zufällig jetzt Anfang Mai gescheitert. Man will im nächsten Jahr einen neuen Anlauf machen, aber man kann sich nicht einigen, WHO-intern, vor allem wie die Erträge und also Profite und Informationen aus diesem neuen Impfstoffkarussell verteilt werden sollen zwischen den Ländern. Das ist der wesentliche Konflikt. Das heißt, sowohl Tedros als auch Spanien hat eigentlich ein Interesse dran, dass da jetzt scheinbar etwas passiert. Und also die tun einfach Leute in Quarantäne, bei denen das absolut nicht gerechtfertigt ist, vor dem Hintergrund einer wissenschaftlichen Meinung, dass das Hantavirus entweder überhaupt nicht übertragbar ist von Mensch zu Mensch oder nur sehr selten und bei sehr engen Kontakten, also wie Sexualverkehr oder Pflege oder dergleichen. Also was sie machen, ist völlig kontraintuitiv. Aber gestern hat Tedros dann ja auch nochmal gesagt oder betont, dass aufgrund der internationalen Gesundheitsvorschriften er ja das Recht habe, im Grunde nationalen Regierungen vorzuschreiben, was die machen. Und er Spanien sehr danke, dass er das auch befolgt hat.
Da erinnere ich mich, war es nicht auch die spanische Regierung, die während Corona besonders rabiate Maßnahmen gegen die Bevölkerung erlassen hatte?
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Es wird ja teilweise gesagt, China habe den ersten landesweiten Lockdown verhängt. Aber das stimmt überhaupt nicht. China hat ja nur einige Städte in der Provinz Hubei in den Lockdown geschickt. Aber das erste Land, das weltweit und in der gesamten Menschheitsgeschichte in einen Lockdown ging, war Italien. Und Spanien war das zweite, ein Tag nach Italien. Also Spanien ist irgendwie sehr, sehr empfänglich. Wiederum einen Tag später kam dann noch Frankreich dazu. Also 3 im Grunde Länder mit sehr großen innenpolitischen Problemen, für deren Regierungen dieser Lockdown auch irgendwie die Rettung war.
Wir haben es generell auch mal wieder mit ziemlich vielen Widersprüchen zu tun, wenn wir uns die aktuelle Lage anschauen. Einerseits etwa wurde berichtet, dass eine Frau vom Schiff gebracht worden sei, die sei aber stabil. Trotzdem wurde sie mit einem riesigen Spezialkonvoi transportiert.
Ja.
Dann war ja auch angeblich da ein Schiffsarzt infiziert. Genaues weiß man da aber auch überhaupt nicht. Wie sehen Sie die Informationslage?
Ja, das hatte ich ja eingangs kurz angesprochen. Das ist dieses Doppeldenk. Also man macht die Leute im Grunde verrückt und verteidigungsunfähig, indem man ihnen ständig widersprüchliche Nachrichten gibt. Sie sagten, das war jetzt ein gutes Beispiel. Also in Zeitungen, zwar dpa-Meldung und ÖRR-Meldung, stand ja wirklich, diese Frau, die da weggebracht worden sei, habe keine Infektionssymptome, auch keinen positiven Test. Und dann steht da als Gipfel der Idiotie, ihr Zustand sei stabil. Sie wird aber mit einer Kolonne von 7 Spezialfahrzeugen transportiert, obwohl alle Verantwortlichen sagen, Hantavirus ist nur durch sehr engen Kontakt übertragbar, kam gestern in der Tagesschau Leute in ABC-Anzügen, also mit Masken und Schutzanzügen und näherten sich den Kontaktpersonen nicht. Also es ist eine vollkommen widersprüchliche Datenlage oder Äußerungslage, besser gesagt. Aber das ist auch genauso wie damals bei Corona. Bei Corona war es ja auch so, dass abwechselnd gesagt wurde, ganz schlimm und gar nicht so schlimm.
Und auch damals gab es natürlich mehrere Profiteure, einerseits in der Politik, aber auch in der Wirtschaft. Und auch das beobachten wir ja jetzt bei Hunter, etwa bei einem Blick an die Börse.
Genau, da brauchen wir nur auf die Aktien von Moderna zu gucken. Moderna hat vor mehreren Jahren bekannt gegeben, dass sie an einem mRNA-Impfstoff für Hunter arbeiten. Und da kann es nicht verwundern, dass jetzt in kürzester Zeit der Aktienkurs von Moderna, einem großen börsennotierten Unternehmen, um 20% gestiegen ist. Das muss man sich wirklich vorstellen. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Gavi. Also Gavi, das ist ja diese internationale Impfallianz, die von Bill Gates gegründet wurde. Und wenn Sie im Internet googeln, dann sehen Sie bei Gavi vor ein paar Jahren, also vor 5 Jahren, ich lese das mal wörtlich vor, es ist aus dem Jahr 2021, als wir noch im Corona-Lockdown waren, schreibt die Gavi, The next pandemic, Hantavirus? Also als hätten sie da schon auf dem Schirm gehabt, dass sie jetzt dieselbe Sache, die gut mit Corona gelaufen ist, mit Hunter machen. Und mit gut gelaufen meine ich, ohne dass es irgendwelche klinischen Gründe gibt. Also mehr Kranke insgesamt, überfüllte Krankenhäuser, überhöhte Sterblichkeit oder so, wird rein durch irgendwelche Tests der Eindruck erzeugt, das sei etwas. Und ich bin gespannt, wohin das läuft. Ich bin allerdings der Meinung, dass sie diesmal nicht erfolgreich sein werden.
Wie ist denn da Ihre Prognose? Also wird das Hantavirus medial wieder so schnell verschwinden wie etwa die Affenpocken oder wird all das noch weiter ausgeschlachtet?
Ja, da wage ich mal eine Prognose. Es geht ja im Grunde darum, ob es letztlich eine Notzulassung für dieses moderne mRNA-Zeug gibt. Und dazu müssten genug Maßnahmen ergriffen werden, um diese Not vorzuspiegeln. So ist es ja bei Corona gelaufen. Und wenn ich mir jetzt meine weitere Umgebung angucke, also nicht die Menschen, die ich persönlich kenne, sondern die, die Tagesschau gucken und Bildzeitung lesen, dann haben die eigentlich aus der ganzen Sache absolut nichts gelernt. Also diese Hunter-Geschichte funktioniert genauso wieder wie die Corona-Geschichte. Da brauchen sie sich nur die grässlichen Bildschlagzeilen angucken. Also Bild ist ja nicht staatlich gesteuert, sondern die wollen ja was für Leser Interessantes machen. Und Leser finden super, Überschriften zu lesen, ich habe Hunter überlebt und so weiter. Aber ein anderer wichtiger Punkt sind eben die USA und Argentinien. Denn Corona ist deshalb so gut gelaufen, weil es weltweit lief. Und die USA und Argentinien sind aus der WHO ausgetreten, haben aber auch schon deutlich gesagt, dass sie hier jetzt nicht mitmachen. Insbesondere kann Tedros und die WHO ihnen keine Befehle erteilen. Und das wäre dann natürlich sehr schwer verkäuflich. Also zu sagen, wir haben ein weltweites Virus und alle müssen in den Lockdown und wir brauchen eine Notzulassung. Und warum die USA und Argentinien nicht betroffen sind, das wissen wir nicht. Also das würden wahrscheinlich sogar die Tagesschau-Konsumenten nicht mehr kaufen.
Sagt der Ökonom Professor Stefan Homburg. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Ich danke auch.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Russlands Präsident Wladimir Putin will verhandeln. Als möglichen Vermittler bringt der Kreml-Chef darum nun Deutschlands Altkanzler Gerhard Schröder ins Spiel. Bei der Bundesregierung in Berlin kommt das gar nicht gut an. Aber welche Chancen hätte das Vorhaben? Und wie realistisch ist gerade jetzt eine Einigung zwischen Russland und der Ukraine? Darüber spreche ich mit dem Osteuropa-Historiker und Vorsitzenden der Eurasien-Gesellschaft, Alexander Rahr. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Joppa.
Herr Rahr, im Ukraine-Krieg gab es bislang vor allem Vermittlungsversuche von Seiten der USA. Überrascht Sie nun der mögliche Ruf aus Moskau nach Altkanzler Schröder?
Eigentlich nicht, weil der Ex-Kanzler Schröder, erinnern wir uns, gleich nach dem Kriegbeginn nach Moskau gefahren ist, und zwar auf Bitten der ukrainischen Seite, um dort zu versuchen zu vermitteln im beginnenden Krieg zwischen Russland und Ukraine. Damals wollte Putin, er war zwar freundlich Schröder gegenüber, aber wollte den Krieg weiterführen. Er dachte, er könnte ihn sehr schnell gewinnen und die Ukraine unterwerfen. Dieser Versuch ist misslungen. Der Krieg steckt jetzt seit fast 5 Jahren fest. Und das, was Sie am Anfang gesagt haben, würde ich voll unterstützen. Putin ist jetzt persönlich und für Russland natürlich daran interessiert, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Allerdings mit keinem Gesichtsverlust, sondern mit einem relativen Sieg aus diesem Krieg herauszusteigen.
Welche Qualifikationen oder Talente würden denn für und welche gegen Herrn Schröder als Vermittler sprechen?
Also da könnte man sehr viel darüber reden. Ich kann Ihnen nur vielleicht in Erinnerung rufen, dass meine Wenigkeit vor 10 Jahren mit Herrn Genscher, dem damaligen auch pensionierten Altpolitiker in Russland, die Freilassung von Hodorkovsky erwirkt haben, auch in Kooperation mit der russischen Präsidialadministration. Und Genscher, kann man sagen, war als deutscher Politiker dort höchst willkommen. Er hat auch kein schlechtes Wort über Putin oder über Russland verloren, wie viele Politiker der heutigen Generation. Und deshalb lief dann alles wie am Schnürchen. Und ich glaube, dass Schröder der richtige Mann ist, A, weil er Russland kennt, B, weil er viel gemacht hat für die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen, und er ist der Wunschkandidat Russlands. Und deshalb verstehe ich einfach nicht, wenn zum Beispiel Frau Kallas sich hinstellt und sagt, wir als Europäische Union lehnen Schröder ab, weil das ein russischer Kandidat ist, wir wollen unseren Kandidaten haben. Ja, das geht so nicht. Es geht so nicht. Es muss jedenfalls ein Kandidat sein, da stimme ich ihr halbwegs zu, der sowohl von der einen als auch von der anderen Seite gewollt wird. Wir können den Russen auch keinen Falken vor die Nase setzen, der nur auf der Seite der Ukraine dann spielt. Also finde ich schon die Lösung mit Schröder nicht schlecht. Aber wenn es eine solche Opposition gegen ihn gibt, dann muss man natürlich anders überlegen. Ich würde bloß als deutscher Politiker von der Bundesregierung diesen Joker nicht aus der Hand geben. Weil Deutschland ist dazu berufen, weiterhin eine Vermittlerrolle zwischen Russland und dem Westen zu übernehmen. Das ist historisch gewachsen. Und ein anerkannter deutscher Politiker kann, das sage ich zu 100%, da bin ich sicher, viel mehr ausrichten an essentiellen Dingen als ein Politiker eines anderen Landes, zum Beispiel von Polen oder dem Baltikum, der in den letzten Jahren mit Russland nur in einer Art Konflikt- oder Kriegszustand gewesen ist.
Sie haben die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas gerade erwähnt. Sie sagte eben, Schröder wäre wegen seiner Russlandnähe kaum neutral. Aber mit neutral meint Frau Kallas ja wahrscheinlich eher pro-westlich. Welche Rolle spielt denn die EU hierbei?
Es geht darum, dass wir einen Vermittler brauchen, der zwischen Russland und der Ukraine vermittelt und nicht zwischen der EU und Russland. Die EU ist keine Kriegspartei. Die EU will immer nur mitreden, aber außer weiter Krieg führen im Sinne dessen, was die Ukraine tut, die Ukraine zu unterstützen, macht die EU nicht. Und das ist zu wenig. Das ist keine Politik. Und deshalb befürworte ich natürlich als Vermittler einen Politiker, der mit Kiew und Moskau redet, dort eine Shuttle-Diplomatie macht, hin und her fliegt, mit den Leuten redet und auch mit den Amerikanern, die ja seit eineinhalb Jahren sehr aktiv am Friedensprozess beteiligt sind. Die EU ist bisher nur Zuschauer gewesen. Und was will die EU dann mit den Russen verhandeln? Wie gesagt, sie ist keine Kriegspartei. Wo die EU dann wieder ins Spiel kommt, und das ist sehr wichtig, ist dann bei der Frage, die vielleicht noch wichtiger ist als das Ende des Krieges, was kommt danach? Wie bauen wir eine neue europäische Sicherheitsarchitektur, eine Friedensarchitektur auf, die nicht gegeneinander gerichtet ist, wo es eine Art Kohabitation oder eine Koexistenz zwischen Russland und der NATO und Russland und der EU geben wird, damit es nicht wieder zu einem Krieg kommt. Das ist die entscheidende Frage. Und da wird die EU natürlich zusammen mit der amerikanischen Seite, zusammen mit den Ukrainern, zusammen mit den Russen dort ein Wörtchen mitzureden haben, ganz sicher.
Wenn Sie auch über die Zeit nach dem Krieg sprechen, aktuell, da kümmert sich Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius um die Drohnenaufrüstung im Land. Er reist dazu nach Kiew. Er will Drohnensysteme, Hightech mit Kiew zusammen entwickeln. Das ist ja nicht etwas, was man innerhalb weniger Wochen macht, sondern langfristig angelegt ist. Wie wichtig ist denn dieser Schritt auch für das, was zukünftig mit der Ukraine passiert?
Also ich finde persönlich, man soll heute eher auf eine Friedenslösung hinarbeiten und nicht, sagen wir mal, die russische Seite mit neuen Drohnen oder Waffenlieferungen in die Ukraine, sagen wir mal in Anführungszeichen, provozieren zu weiteren Beschießungen des ukrainischen Territoriums und zur Kriegsführung. Ich glaube, dass jetzt Frieden angesagt ist. Vor allen Dingen stimmt das ja nicht, dass der Putin keinen Frieden will. Er will ja den Frieden. Also müssen wir alles dran setzen, dass dieser Frieden kommt. Was danach kommt, ist Verhandlungssache. Das habe ich schon gesagt. Wir müssen darüber reden, wie eine künftige europäische Sicherheitsarchitektur aussehen wird. Und natürlich wird die Ukraine eine Art Garantie vom Westen her bekommen. Ich denke, dass die Ukraine eine Art Protektorat der Europäischen Union sein wird, nicht der NATO. Und dann ein Land wie Deutschland oder ein Land wie das Vereinigte Königreich dann besondere Militärbeziehungen, vielleicht Bündnispartner der Ukraine werden, die dann die Ukraine mit neuen Waffenarsenalen, mit den notwendigen Drohnen dann beliefern können und werden. Aber auch das ist dann ein anderer Schritt, der eher dann für eine defensive Politik in Zukunft notwendig sein wird, für ein Aufrüsten Europas, nicht nur gegen Russland, sondern insgesamt. Europa will ja wieder Akteur werden auf der großen weltpolitischen Bühne. Natürlich braucht es einen militärisch-industriellen Komplex, wenn wir uns von den Amerikanern loslösen. Aber das ist eine ganz andere Frage, die den Friedensverlauf zwischen Russland und der Ukraine jetzt bitteschön nicht verhindern und nicht behindern soll.
Die deutsche Bundesregierung spricht jedenfalls von einem Scheinangebot Putins. Sie glaubt nicht an ein echtes Interesse für Verhandlungen und Kompromisse. Sie sagen, doch Russland will ja verhandeln, will ja den Frieden. Will denn Russland auch Kompromisse? Und wie sieht's eigentlich mit Kiew aus?
Also ich sage Ihnen meine subjektive Auffassung dieser ganzen Situation. Ich glaube, dass die Russen und die Ukrainer, das sind ja die eigentlichen Kriegsparteien. Ja, die sind hundemüde beide. Und sie haben furchtbare Opfer zu beklagen. Und auf diese Opfer muss man schauen. Sie können nicht mehr weiterkämpfen. Also nicht in der Art und Weise, wie das bisher passiert ist. Und deshalb, denke ich, wird es jetzt sowohl in Moskau als auch in Kiew immer größere und lautere Stimmen geben, die auf Putin und auf Zelensky einwirken, doch eine Friedenslösung, eine diplomatische Lösung für diesen Konflikt zu finden. Und ich denke, dass Putin und Zelensky dazu bereit sind. Beide wollen keine Zugeständnisse machen, beide wollen nicht verlieren, beide wollen als Sieger vom Platz gehen, aber das lässt sich ja in Verhandlungen auch machen. Das wird, denke ich, auch nicht ein Schröder oder ein europäischer Politiker hinkriegen, dass beide ohne Gesichtsverlust aus diesem Konflikt ausscheiden, sondern an der amerikanische Präsident möglicherweise. Aber die Europäer sind diejenigen, die ja keinen Frieden wollen. Wenn sie Frieden gewollt hätten, hätten sie viel öfter schon Putin angerufen, wie das zum Beispiel auch unser ehemaliger Bundeskanzler Scholz ein paar Mal gemacht hat, während Bundeskanzler Merz heute überhaupt nichts mit Russland zu tun haben will, nur auf der Seite der Ukraine steht. Das bringt den Frieden in Europa nicht näher. Und deshalb plädiere ich für eine schnelle Friedenslösung und die Europäer müssen sich auch eingestehen, dass sie auch für diese Friedenslösung hinarbeiten müssen und nicht sagen dürfen, ständig mantraartig wiederholen, Putin will keinen Frieden. Putin hat ein Angebot gemacht, jetzt mit einem europäischen Vermittler zu reden, das gab es bisher nicht. Und dieser Vermittler soll bitte einer sein, der mehr oder weniger neutral ist, sowohl mit den Europäern, die europäischen Standpunkt vertreten kann. Das wird Schröder, denke ich, gut machen können als ehemaliger Kanzler, der die europäischen Interessen natürlich kennt. Er ist doch kein russischer Staatsbürger, kein russischer Politiker. Die Angriffe auf ihn zielen eher darauf hinaus, alles von Seiten der Europäer zu verlängern oder zu verzögern, damit es nicht diese Friedenslösung so schnell kommt, weil man hier naiverweise glaubt, dass die Ukraine noch eine Chance haben, ihr Territorium von den Russen zurückzubekommen. Ich finde das eine falsche Taktik, eine falsche Strategie. Sie wird auch daneben gehen. Wir haben so viele Probleme, auch mit dem anderen Krieg, den wir gerade im Persischen Golf mit dem Iran erleben, dass wir vor unserer Haustür, also in Europa selbst, diese Probleme die uns energiepolitisch und in allen Facetten jetzt auf den Kopf fallen, dass wir sie lösen. Und dafür brauchen wir einen Friedensansatz und eine diplomatische Lösung für diesen schrecklichen Konflikt, der ja fast schon 5 Jahre dauert in der Ukraine.
Sie haben die Rolle des Westens auch gerade schon skizziert. Die ist ja durchaus interessant, auch wenn wir in die Vergangenheit schauen. Wladimir Putin soll laut Medienberichten erst vor wenigen Tagen gesagt haben, er habe im Frühjahr 2022 nur deshalb die russischen Truppen aus Kiew abgezogen, weil Frankreichs Präsident Macron ihn darum gebeten habe, damit eben kein unmittelbarer Druck bestehe und die Ukraine dann einen Friedensvertrag unterzeichnen würde. Für wie realistisch halten Sie diese Aussage? Hat der Westen Russland ausgetrickst?
Nee, in dem Fall hat Putin nicht recht. Nach meinen Erinnerungen, wir sind ja alle Experten und haben die Sache genau verfolgt, hat Russland einfach einsehen müssen, als es seine Truppen aus Norden, also auch über Weißrussland, in die Ukraine einmarschieren ließ und Kiew umzingelte, hat Russland einsehen müssen, dass es nicht die Kraft hat und auch die militärischen Fähigkeiten, die Hauptstadt der Ukraine einzunehmen. Und dann hat sich, nach meiner Erinnerung war das jedenfalls so, die russische Führung dazu erklärt, den Krieg zu verändern, also nicht versuchen, Kiew einzunehmen oder Charkow einzunehmen, auch Cherson zu halten, sondern zunächst einmal den gesamten Donbass, also das Donetsker Gebiet und das Luhansker Gebiet, für Russland einzunehmen und dann zu schauen, wie es weitergeht. Und das war eigentlich der Kriegsverlauf. Dass heute gewisse Legenden gesponnen werden und natürlich darüber diskutiert wird, dass der Frieden damals im Frühjahr 22 vielleicht greifbar war, das stimmt schon, wenn in der Tat vielleicht sich die Europäer damals nicht direkt eingemischt hätten, ob das jetzt Macron war, der falsche Versprechungen gemacht hat, oder Frau Merkel, die gesagt hat, wir haben die Minsker Gespräche, das Minsker Abkommen nur dazu benutzt, um die Ukraine hinten rücks praktisch aufzurüsten gegen Russland. Oder Johnson, der ehemalige britische Premier, der nach Kiew gefahren ist und gesagt hat, unterschreibt nichts mit den Russen, sondern wir unterstützen euch, ihr habt eine Chance, Russland zu schlagen. Das war das, was der Westen gemacht hat. Und ob es letztendlich ein Fehler war oder nicht, wird die Geschichte zeigen. Aus westlicher Sicht war das ja eben kein Fehler, weil die Ukraine genug Unterstützung auch seitens des Westens bekommen hat, um den russischen Vormarsch aufzuhalten. Aber Russland damals, und wir hätten viel weniger Opfer gehabt, war bereit, denke ich, eher als die Ukraine, dieses Friedensabkommen oder eine Art Waffenstillstand zu unterzeichnen, ohne allerdings die russischen Truppen aus der Ukraine abzuziehen.
Eine Einschätzung war das von Alexander Rahr, Osteuropa-Historiker und Vorsitzender der Eurasien-Gesellschaft. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Dankeschön.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Wenn Politiker sagen, sie wollen nur unser Bestes, meinen sie damit meistens unser Geld. Das gilt auch für die EU-Kommission in Brüssel. Wie jetzt bekannt wurde, will die Europäische Union neue Steuerquellen erschließen. Eine schlechte Nachricht für Millionen EU-Bürger. Was geplant ist und womit wir alle rechnen müssen, erklärt uns jetzt der Autor und Journalist Thomas Kolbe. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Kolbe, die EU-Kommission spricht von einer Gerechtigkeitslücke im Steuerwesen. Was genau ist damit gemeint?
Das ist ein alter Klassiker der Politik. Man schaut auf das Steueraufkommen, klassifiziert die unterschiedlichen Einkommenscluster und versucht im Grunde genommen Steuerzahler unterschiedlicher Einkommensgruppen gegeneinander auszuspielen. Wir alle wissen, dass vor allen Dingen die oberen 10%, beinahe die Hälfte des gesamten Steueraufkommens im Einkommensteuerbereich erwirtschaften und zur Verfügung stellen. Daher ist diese ganze Debatte eine Scheindebatte. In Wahrheit, da gehen wir bestimmt noch drauf ein, geht es nicht darum, Gerechtigkeitslücken zu schließen. Das ist ein bisschen Presserhetorik, Verkaufspraxis, wenn Sie so wollen. Es geht darum, den immer weiter wachsenden Staat entsprechend finanziell zu unterfüttern. Daher der Vorstoß der EU-Kommission, im Grunde genommen etwas zu machen, was die Staaten ja selber schon die ganze Zeit betreiben. Die geben sich auf die Suche nach immer neuen Steuerquellen.
Jedenfalls hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schon im vergangenen Jahr eine Agentur beauftragt, um eine Studie zu erstellen. Was hat es damit genau auf sich?
Das Center for Social and Economic Research. Die sind in Polen ansässig. Das ist natürlich eine der vielen öffentlich finanzierten, wir nennen sie mal Forschungseinrichtungen, ja? Sie müssen sich das so vorstellen, dass über die Jahrzehnte eine Art, ich nenne es immer Schutzgürtel entstanden ist von Wirtschaftsforschungsinstituten, NGOs, ja, ich nenne es immer parawissenschaftliche Einheiten, die der Politik im Grunde genommen die Rechtfertigung geben, dafür genau das zu machen, was wir sehen. Das heißt, den Staatsapparat auf unsere Kosten weiter auszudehnen, die Bürokratie weiter wachsen zu lassen. Und das sind die Stichwortgeber. Die treten pseudowissenschaftlich auf, unterfüttern ihre Thesen mit eben jener Gerechtigkeitsrhetorik und Scheinstatistiken, die sie so drehen und wenden, bis es dann wieder passt, das, was hier geschieht, zu rechtfertigen. Der Aufbau des Staatsapparates, ganz gleich, wie groß der bereits ist. Wir reden ja schon von Staatsquoten jenseits der 50%. Das heißt, mehr als die Hälfte der gesamtwirtschaftlichen Leistung in der EU wird durch die Hände des Staatsapparates gefiltert, egal auf welcher Ebene, ob in Brüssel, in Berlin oder in den unteren Gliederungen unseres Staates. Und darum geht es hier. Hier ist kein Halt mehr, das läuft auf Autopilot immer höher.
Konkret werden nun neue EU-Abgaben auf Vermögen, Erbschaften, große Unternehmen oder digitale Finanztransaktionen diskutiert. Welche Modelle stehen da derzeit tatsächlich im Raum?
Ja, wie Sie schon gesagt haben, das ist das, was Sie versucht haben zu erforschen. Inwieweit gibt es überhaupt Vermögenssteuern innerhalb der Europäischen Union? Und da kam dann natürlich, das ist jetzt nicht überraschend, zu dem Schluss, ach ja, hier können wir natürlich noch ein bisschen an der Substanz kratzen und auf diese Weise das Steueraufkommen erhöhen. Was Sie nicht sehen, sind die Sekundäreffekte. Wir hatten ja gerade einen ähnlichen Fall vor 4 Jahren, da wurde eine Sondervermögenssteuer in Norwegen eingeführt. Das ist ja unmittelbare Nachbarschaft der EU. Mit der Folge, dass sehr viele Vermögende ihr Kapital abgezogen haben und das gesamte Steuervolumen danach niedriger war als vorher. So, das heißt, um eine solche Politik tatsächlich exekutieren zu können, müssen Sie Folgendes machen. Sie müssen, bevor das breit diskutiert wird, noch reden wir ja unter uns, müssen Sie die Pforten schließen, damit niemand flüchten kann mit seinem Kapital. Und das braucht eine einheitliche Linie in der EU. Der Steuerwettbewerb muss vollständig eliminiert werden. Da muss das gemeinsam eingeführt werden. Und dann wird die Substanz quasi aus der Mittelschicht, es geht ja dann nicht um die Superreichen, die sind ja schon lange weg dann, die Substanz der Mittelschicht systematisch extrahiert.
Welche Ideen stehen dann jetzt tatsächlich in Brüssel im Raum? Und die wichtigste Frage, die zusätzlichen Belastungen, wer muss am Ende tatsächlich dafür zahlen?
Für Brüssel ist das gar nicht so, die sind ja nur Stichwortgeber in dem Falle. Ja, Brüssel kämpft im Grunde genommen in diesen Wochen um eigene Steuerquellen. Ob sie sich im Bereich der Vermögenssteuer nationaler Erhebung, sofern das überhaupt grundgesetzkonform in Deutschland sein könnte, bedienen können, das, ich bin kein Rechtsexperte, ich wage das aber zu bezweifeln aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre. Ich glaube, es macht Sinn, der deutschen Steuerdebatte zu folgen. Wir haben ja momentan diese ersten Vorschläge zu einer Einkommensteuerreform der Union vorliegen und der SPD. Davon unabhängig war es ja nicht zuletzt auch die Union mit Jens Spahn, wenn ich mich korrekt erinnere, die diese Erbschaftssteuerdebatte angestoßen hat, und zwar die höhere Besteuerung von Firmenvermögen durch die Erbschaftssteuer in irgendeiner Form zu organisieren. Da waren sich ja beide Parteien oder die Koalitionspartner sofort einig. Das heißt, ich glaube, dass die Schlagrichtung ist, generell in der EU, dass man versucht, diesen großen anstehenden Vermögenstransfer auf Unternehmensebene zu nutzen, um sich da einen großen Teil vom Kuchen herauszuschneiden und kurzfristig die Haushalte zu stabilisieren. So sieht das für mich aus. Da ist die EU mit ihrer Studie nur eine Art Flankenschutz.
Die EU argumentiert häufig, übrigens genau wie linke Parteien, große Konzerne oder Superreiche, die müssten künftig stärker zur Finanzierung Europas beitragen. Wie realistisch ist das denn oder landet ein erheblicher Teil dieser Mehrkosten am Ende doch wieder ganz woanders?
Ja, es gibt ja diesen bösen Satz, Superreiche zahlen keine Steuern, weil die das Steuerrecht kennen, weil die in der Lage sind, hohe Abschreibungen in ihren Finanzgefüge zu nutzen, um sich bestimmter Steuerlasten zu entledigen. Das tatsächliche Steueraufkommen zahlt die Mitte der Gesellschaft und zahlen die Leistungsträger innerhalb dieser Mitte der Gesellschaft. Wenn Sie also eine Steuerdebatte über Konzernbesteuerungen führen, ja, viel Glück damit. Das ist tatsächlich ein Punkt, über den sich ja trefflich streiten ließe. Wie entlasten wir generell und wie schaffen wir Steuergerechtigkeit in dem Sinne, dass eben diese Großen nicht isoliert wie Meteoriten durch die Gegend fliegen können, während unsere Mittelständler hier vor Ort regelrecht kaputt gemacht werden vom Steuerrecht und vom Fiskus. Das ist eine Debatte, die können Sie führen. Allerdings, wenn das im Ergebnis hat, dass wir Mindeststeuern überall einführen, also eine Mindestkörperschaftssteuer und so weiter, dann haben Sie den Steuerwettbewerb ja schon wieder auf andere Weise ausgehebelt. Das heißt, möglicherweise ist das der Preis, den wir zahlen müssen, wenn wir Steuerwettbewerb international haben wollen, dass es Möglichkeiten gibt für große, global operierende Unternehmen, sich dem zu entziehen.
Viele Bürger haben ja bereits den Eindruck, dass sie durch Inflation, CO2-Abgaben, hohe Energiepreise und auch Sozialabgaben finanziell ohnehin stark belastet sind. Wie würden Sie denn das aktuelle Steuer- und Finanzsystem beschreiben?
Mir fällt schwer, da nicht polemisch drauf zu reagieren. Es ist für mich eine systematische Extraktion von Wertschöpfung. Das gute Beispiel, was Sie genannt haben, das ist ja diese CO2-Besteuerung. Das ist ja buchstäblich das Besteuern unserer Atemluft. Es ist ja eine so infame Besteuerung, die gesamte Wertschöpfungskette dadurch mehrfach einer Steuer zu unterlegen. Das ist, glaube ich, inzwischen einmalig. Wenn Sie sehen, wie weit die Staatsquoten angewachsen sind, da reden wir ja zynischerweise schon oft von Sowjetverhältnissen. Ja, das ist ein bisschen wie DDR mittlerweile in Europa, in der Europäischen Union. Und nun hinzugehen und zu sagen, ja, wir haben die eigentlich schon so weit ausgequetscht, das hat doch, ich meine, Friedrich Merz mal gesagt, die Zitrone ist weitestgehend ausgequetscht. Und dann legen sie obendrauf eine Jahr für Jahr höhere Besteuerung unserer Aktivitäten in der Mobilität, beim Heizen, beim Gebäudebau etc. Das ist für mich ein Extraktionsmodell.
Besonders brisant ist ja aktuell auch die Frage der Zuständigkeit. Eigentlich liegt die Steuerpolitik bislang bei den Nationalstaaten. Bedeutet der Vorstoß aus Brüssel jetzt einen weiteren Schritt hin zu einer, ich nenne es mal, zentralisierten EU-Finanzpolitik?
Ja und nein. Also ich sehe in dieser Studie, wie gesagt, eher einen medialen Flankenschutz zu dem, was auf der nationalstaatlichen Ebene geplant ist. Ja, da müssen wir uns auf höhere Substanzsteuern einstellen. Was die EU aber dennoch betreibt, ist auf der einen Seite das, was sie gar nicht darf. Und zwar geht sie mit immer größerer Macht an den Anleihenmarkt. Wir haben das bei dem Bond- oder Anleihenprogramm Next Generation EU das erste Mal gesehen, ein Volumen von über 800 Milliarden Euro. Wir sind ganz offen auf dem Weg hin zu Eurobonds. Die nennen es nur nicht so. Die nutzen halt Finanzkrisen und emittieren dann ihre unterschiedlichen Fördermittelanleihen. Und auf der anderen Seite, das dürfen sie eigentlich auch nicht, beginnen sie peu à peu sich eine Form von Steuersouveränität zu erschließen. Ja, durch Partizipation am CO2-Zertifikateaufkommen, durch den Grenzsteuermechanismus im CO2-Bereich, durch, ich meine, es gäbe sogar mittlerweile diese Plastiksteuer oder die kommt erst noch. Aber sie führen schrittweise eine kleine Steuer, also kleine Steuer, wir reden ja schon von vielen Milliarden, ja, eine Steuer nach der anderen ein und schaffen sich damit Souveränität. Und das ist meiner Meinung nach ein kreuzgefährlicher Weg, denn dann schaffen sie eine para- oder eine suprastaatliche Struktur, die sich noch einmal über unsere eigene gelegt hat. Und das ist dann ab einem bestimmten Punkt absurd, das auch noch zu finanzieren.
Immer häufiger wird ja argumentiert, egal ob in Brüssel oder Berlin, Europa brauche ja neue Einnahmen wegen Ukraine-Krieg, Klimapolitik, Aufrüstung etc. Wie realistisch ist diese Begründung?
Ja, Sie können das ja auch umdrehen und sagen, dann lasst das doch bitte endlich sein. Ich persönlich sehe, da gibt es ja verschiedene Meinungen, ja, was den Ukraine-Konflikt angeht, sehe Europa durch die Energieabhängigkeit. Ich meine, wir importieren 60% unserer Energie. Wir sind gar nicht in der Situation, uns in irgendeiner Form geopolitisch auf diese Weise zu engagieren. Das ist meine ganz persönliche Ansicht dazu. Das heißt, wir stehen eigentlich unter Zugzwang, dieses Problem zu pazifizieren. Das ist das eine. Das andere, ja, wie realistisch ist das? Sie können natürlich der Meinung sein, die Erde brennt, wir müssen das CO2 eliminieren, wir zerstören damit unsere Industrie, das ist ja alles wunderschön, dann leben wir halt in einem grünen Paradies. Dass das Geld kostet, ist klar. ja, dann nehmt es euch doch von den Bürgern. Mal schauen, wie lange die Bürger das mittragen. Sie müssten nur offen und ehrlich diese Debatte führen und das nicht über so Scheindebatten führen, versteckte Finanzierungsmodelle, über Sondervermögen. Ich glaube, wenn der Bürger einmal die Gelegenheit hätte, eine ehrliche, echte ökonomische Analyse und Berechnung dieses Katastrophenhaushalts aufgetischt zu bekommen, da würde sich das politische Klima aber sehr schnell ändern. Und solche Projekte wie der Green Deal, die also die komplette Umstellung unserer Produktions- und Mobilitätsformen in ein CO2-freies Dystopia, das wäre sofort vom Tisch. Wir brauchen eine ehrliche und transparente Aufarbeitung genau der Folgen und der Kosten dieser Politik.
Wenn man jetzt mal all diese Pläne zusammennimmt, CO2-Abgaben, gemeinsame Schulden, neue EU-Steuern und milliardenschwere Förderprogramme, steht Europa aus Ihrer Sicht vor einer dauerhaften Politik immer höherer finanzieller Belastungen für die Bürger?
Ja, in der Form ja. Das ist ja eine Art Perpetuum mobile, was Sie einmal angestoßen haben. Das heißt, je größer dieser Apparat wird, ich habe gerade den Green Deal angesprochen, also wir nennen das ja immer die grüne Transformation, das sehen wir ja, wir haben mittlerweile 7% unseres Bruttoinlandsprodukts im Subventionskreislauf. Das sind über 320 Milliarden Euro im Jahr, nur in Deutschland, die nötig sind, um diese Scheinökonomie am Leben zu halten. Da wird ja nichts produziert, was wir am Markt in irgendeiner Form nachgefragt hätten. Das ist ja reine ökonomisch-politische Ökonomie. Wenn Sie das auf die Spitze treiben, und ich sehe keine Bestrebungen, weder in Berlin noch in Paris, Brüssel, von diesem ideologischen Katastrophenkurs noch einmal sich abzukehren, dann wird das jedes Jahr teurer, weil sie die Privatwirtschaft zur Ader lassen. Also dort, wo tatsächlich Wertschöpfung entsteht, wird diese zerstört. Sie nehmen der Privatwirtschaft die Gelegenheit, in Wachstum, Zukunft etc. zu investieren, um das zu reparieren eines Tages, was die Politik hier an Schaden angerichtet hat. Und Sie sehen es vor allen Dingen in einem Bereich. Das mögen viele in Deutschland als Hype betrachten oder als Unsinn, im Bereich der künstlichen Intelligenz. Da investiert die Privatwirtschaft in den Vereinigten Staaten, um genau diese Konzepte umzusetzen, selber mit eigenen Mitteln in den Aufbau neuer Energiekapazitäten. Vor allen Dingen übrigens im Bereich der Kernkraft. Das kommt aus den Fonds der Privatwirtschaft. In Deutschland und in Europa haben wir uns daran gewöhnt, diese kleinen Fördertöpfchen aufzusetzen. Der Staat sagt dann, wohin das Geld gesteuert wird. Und das ist natürlich alles ineffizienter Murks. Und das kumuliert sich und am Ende wird das immer, immer teurer. Und natürlich werden sie versuchen, das voranzuschieben mit immer höheren Steuern. Das ist klar.
Sagt der Autor und Journalist Thomas Kolbe. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Dankeschön.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Regierungen Europas haben eine Vision, den gläsernen Bürger. Ob im Gesundheitssystem oder im Netz, alles soll nachvollziehbar, steuerbar, transparent sein. Vorreiter ist hier erneut die EU in Brüssel. Hören Sie hierzu einen Kommentar von Martina Binnig.
Die digitale Kontrolle der EU-Bürger wird immer weiter verschärft. Dabei versteckt die EU-Kommission neue Regelungen gerne in Verordnungspaketen, in denen man sie gar nicht vermutet. So hat sie Ende April den Fahrplan Ein Europa, ein Markt unterzeichnet, durch den die Wettbewerbsfähigkeit der EU erhöht werden soll. Doch in der Übersicht über die dafür geplanten mehr als 40 Abkommen innerhalb der nächsten beiden Jahre taucht beiläufig auch der digitale Euro auf. Er soll demnach noch im vierten Quartal dieses Jahres reguliert werden. Der digitale Euro wiederum ist Voraussetzung für ein digitales Zentralbankgeld, das in hohem Maße steuerbar wäre. So könnte es ein Ablaufdatum erhalten, nur für bestimmte Warengruppen gelten oder mit dem persönlichen ökologischen Fußabdruck verknüpft werden. Ebenfalls bis Ende dieses Jahres soll jedem EU-Bürger eine sogenannte Brieftasche für die europäische digitale Identität zur Verfügung stehen. In dieser Wallet sollen Dokumente wie Ausweis, Führerschein, Zeugnisse und Impfzertifikate digital gespeichert werden können. Besonderen Wert legt die EU-Kommission darauf, dass damit auch die App zur Altersverifikation im Internet kompatibel ist, die gleichfalls bis zum Jahresende eingeführt werden soll. Die App soll vorgeblich Kinder und Jugendliche vor schädlichen Inhalten schützen, würde aber faktisch die anonyme Nutzung des Internets beenden, was insbesondere für Regierungskritiker fatale Folgen haben könnte. Dabei beruft sich die Kommission vor allem auf das EU-Gesetz über digitale Dienste, den Digital Services Act. Er gilt seit 2024 und enthält auch Vorschriften zum Schutz von Minderjährigen im Internet. Allerdings werden darin Anbieter großer Online-Plattformen und Suchmaschinen nicht nur dazu verpflichtet, tatsächliche, sondern auch vorhersehbare Risiken für Kinder und Jugendliche zu mindern und entsprechende Beiträge zu löschen. Mit anderen Worten, sie müssen entweder hell sehen können oder alles vermeiden, was die EU-Kommission als Risiko definieren könnte. Bei einem Verstoß gegen das EU-Gesetz droht ihnen eine Strafgebühr in Höhe von bis zu 6% ihres weltweiten Jahresumsatzes. Aktuell beschuldigt die EU-Kommission das Unternehmen Meta, gegen das Gesetz zu verstoßen, weil es Minderjährige unter 13 Jahren nicht daran hindert, Instagram und Facebook zu nutzen. Meta kann nun allerdings noch die Untersuchungsakten der Kommission prüfen und schriftlich darauf antworten, um der drohenden Geldbuße zu entgehen. Außerdem schlug die EU-Kommission vor, dass Google künftig seine Suchergebnisse mit konkurrierenden Anbietern teilen soll. Grundlage dafür ist das EU-Gesetz über digitale Märkte, gleichsam der Zwilling des Digital Services Act. Was als fairer Wettbewerb auf digitalen Märkten verkauft wird, würde aber dazu führen, dass sämtliche Suchanfragen der EU-Bürger nicht nur von Google, sondern auch von anderen Unternehmen nach EU-Vorgaben verarbeitet werden könnten. Ein wahres Daten-Eldorado für die Brüsseler Führungsriege. Auch der Europäische Raum für Gesundheitsdaten, der Verteidigungsdatenraum und die Altersvorsorge der EU-Bürger sollen weiter zentralistisch reglementiert werden. So sprach sich das EU-Parlament am 30. April für eine stärkere Kontrolle von sogenannten Finfluencern, also von unabhängigen Finanzpublizisten im Internet aus. Gleichzeitig will die EU-Kommission den Bürgern eine bessere finanzielle Allgemeinbildung angedeihen lassen, damit sie ihre Ersparnisse und Altersrücklagen, ganz im Sinne der Kommission, für Investitionen etwa in die Rüstungsindustrie verwenden. Im Rahmen des EU-Geldwäschepakets wurde zudem beschlossen, dass ab Juli 2027 Bargeldzahlungen einer EU-weiten Obergrenze von 10.000 Euro unterliegen. Die umtriebige Digitalpolitik der EU wirkt nicht zuletzt wie eine Vorbereitung auf die sogenannte Tokenisierung von Vermögenswerten. Token sind digitale Besitzurkunden für Anteile an beispielsweise Immobilien, Aktien oder auch Gemälden. Sie sind also digitale Stellvertreter für echte Vermögenswerte. Doch wenn Token an die europäische digitale Identität geknüpft werden, wird es gefährlich. Denn die EU-Wallet könnte von staatlichen Behörden bei Bedarf mit nur einem Mausklick gesperrt werden. Damit wäre auch der Zugriff auf Vermögenswerte blockiert, was einer Enteignung gleichkäme. Spätestens dann gäbe es aus dem digitalen EU-Gefängnis kein Entrinnen mehr.
Sie hörten einen Kommentar von Martina Binnig.
Sie hören Kontrafunk aktuell und damit ist diese Ausgabe wieder am Ende angekommen. Alle Informationen zu unserem Programm und zu den Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie natürlich auch online auf kontrafunk.radio. Und hier noch ein kleiner Programmtipp. In unserem Kontrafunk-Journal Persönlich empfängt Burkhard Müller-Ulrich heute den Rechtsanwalt Joachim Nikolaus Steinhöfel. Es geht unter anderem um Gesundheit und Sportlichkeit, Skandinavien und Südafrika, aber auch um juristische Nullen im Justizsystem. Heute bei Persönlich um 8 Uhr und um 14 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut.